Ihr mögt euch setzen. Der treue Gott, der alle Verheißungen gegeben hat, der den Bund mit uns geschlossen, der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, sein Eigentum zu sein, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Deshalb hat er uns aus Gnaden das ewige Leben geschenkt. Amen. Nur wer das ewige Leben wirklich empfangen hat, kann und wird ewig leben. Alle anderen werden gemäß Offenbarung 20 dem zweiten Tode überantwortet werden, und man sieht und hört nichts mehr von ihnen. Der erste Tod ist, wenn die Seele den Leib verlässt, der zweite, wenn der Odem, der Geist, den Gott dem Menschen einhauchte, um eine lebendige Seele zu werden, dann die Seele verlässt und das war's. Deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums von so großer Bedeutung, dass Menschen wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, das ewige Leben aus Gnaden empfangen. Wir spüren die Gegenwart Gottes. Lass mich nur noch ganz kurz sagen, wir haben ein besonderes Gebetsanliegen aus Abidjan, das wir dem Herrn dann auch noch während des Gottesdienstes bringen werden. Dann haben wir die Frage der Taufe, so Gott will, Anfang April oder Anfang Mai. Sagt es allen, die noch nicht biblisch getauft sind, dass es absolut notwendig ist, alles, was zu Rom gehört, abzulegen und im Wort der Wahrheit geheiligt zu werden und zum Ursprung zurückzukehren. Bekannt zu geben wäre, dass wir, so Gott will, am 22. April in Süddeutschland, in Böblingen, eine Versammlung haben werden, am 23. April in Salzburg, am 24. dann in Zürich. Dann haben wir Grüße aus Burkina Faso. Die Leute sind einfach überwältigt. Sie hören mit, sie sehen mit. Besondere Grüße aus Kenia, dann aus dem Tschad, aus N'Djamena, dann von unserem Bruder Josef aus Kinshasa. Und er hat noch die Bemerkung gemacht, dass wir nicht nur Anteil an dem Dienst haben, den Gott Bruder Brenim geschenkt hat, sondern an der Fortsetzung, und dass wir die Speise, das geoffenbarte, lebendige Wort haben und es weitergeben können. Und in Verbindung damit werden mir zwei Bibelstellen einfach ganz groß. Jesaja 28 spricht davon, dass alle Tische voller Gespeis sind. Und überall da, wo nicht Gottes Wort im Original weitergegeben wird, wo Menschen das von sich geben, was sie meinen, von sich geben zu müssen, da sind alle Tische voller Gespeis. Aber da, wo Gott uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde deckt, ist reine, zubereitete Gespeis. göttliche Speise für uns. Dann die Grüße aus Port Elizabeth. Dann Grüße aus Edmonton von unseren Freunden der ganzen Familie Alice. Dann Grüße noch aus Den Haag. Im Übrigen habe ich 2 E-Mail mit der Einladung zu der Gruppe in Rom. Und so Gott will, werden wir auch da sein in Zukunft. Und Gott öffnet wirklich überall die Türen, auch bei denen, die mal in die und in die Richtung gegangen sind. Gott ruft zurück, er schenkt Orientierung in seinem Wort und durch sein Wort. Dann haben wir noch Grüße aus Südamerika. Es sind einfach Brüder und Schwestern, die mit uns und mit dem Herrn verbunden sind. Und ich sage es so, wer mit dem Herrn in dieser Zeit verbunden ist, der ist mit allen verbunden, die mit dem Herrn verbunden sind. Der Herr führt die Gemeinde zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis, so dass wir wirklich ohne eigene Anstrengung ein Herz und eine Seele werden, wie es in den 10 Tagen vor Ausgießung des Heiligen Geistes war, ein Herz und eine Seele, nur noch eine einzige Erwartung, dass die Kraft aus der Höhe ausgegossen wird und dass die Gemeinde bevollmächtigt wird, den Dienst des Herrn weiterzuführen. Das ist der Sinn der Gemeinde, der Leib des Herrn, dass Gott Fortsetzung machen kann und dass wir das gleiche Evangelium verkündigen und so die Gemeinde aufgebaut wird, wie wir es auch gestern Abend schon betrachtet haben, so wie der Tempel auf dem gleichen Fundament mit den gleichen Maßen an dem gleichen Ort auferbaut wurde, so wird die neutestamentliche Gemeinde auferbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, so wie geschrieben steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben in der Lehre der Apostel. Gehen wir heute von Gemeinde zu Gemeinde. Es gibt nicht eine einzige Gemeinde auf Erden, die in der Lehre der Apostel geblieben wäre. Alle haben ihre eigenen Glaubenssatzungen, ihre eigenen Programme. Aber es gibt eine Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde der Erstgeborenen. Und diese Gemeinde ist keine Organisation, sondern der lebendige Organismus, der Leib des Herrn. Mein Leib ist auch keine Organisation, aber ein funktionierender Organismus. So ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Der nächste Teil noch von gestern Abend. Mögen alle das Wort des Herrn, das mir direkt auf das Herz gelegt wurde, in der Versammlung laut und deutlich zu verkündigen, dass alle, die jetzt Gott glauben, den Anspruch stellen können, dass sie und ihre Kinder selig werden und das Heil in Jesus Christus aus Gnaden erleben. Auch darin wird das Ende dem Anfang gleich werden. Und Wir können es Gott überlassen. Nur glauben. Und wir werden die Erfüllung der Verheißung sehen. Es ist eine Verheißung. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fern. Eine Verheißung. Eine Verheißung Gottes. Eine Verheißung Gottes. Und kein Kind wird daran vorbeikommen. Niemand, der zum ewigen Leben bestimmt ist, wird daran vorbeikommen. Dann als nächstes haben wir ja gestern Abend kurz darauf Bezug genommen, was alles auf Erden vor sich geht. Und wenn wir dann an Daniel 2 und besonders an Daniel 7 denken, dass das letzte Weltreich erstehen wird und dass zu der Zeit der Gott des Himmels sein Königtum auf Erden aufrichten wird. Und wenn man dann hier noch zum Propheten Daniel zurückgeht und eben vielleicht nur noch den Vers liest aus Daniel, dem 7. Kapitel, und dann auch Daniel nur einen Vers aus dem 7. und einen aus dem 9. Kapitel. Hier steht geschrieben in Vers 7, ja meinetwegen zwei Verse, Vers 17 und 18, Daniel 7. Jene gewaltigen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten vier Könige, die auf der Erde erstehen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden die Herrschaft erhalten und werden die Herrschaft innehaben bis in Ewigkeit. Ja, bis in eine Ewigkeit von Ewigkeiten. Und das Gewaltige daran ist, dass in Kapitel 9 geschrieben steht, Kapitel 9, Vers 22 und 23, er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an, Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Und dann in Vers 23, als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben, denn du bist ein besonders geliebter Mann. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. Man muss auf das Wort achten, um die Offenbarung, die uns im Worte geschenkt wurde, genau zu verstehen. Wir danken Gott, dass er genau ist. Wir danken Gott, dass er genau ist. Aus Offenbarung, dem ersten Kapitel nur, um uns zu zeigen, wenn Besonderes auf Erden geschieht, dann neigt sich der Himmel herab, dann geschieht Übernatürliches auf Erden. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Hier haben wir die Einleitung zu dem letzten Buch der Bibel, dem prophetischen Buch, das die gesamte Heilsgeschichte mit einbezieht. Und wir sehen, dass hier der Engel gesandt wurde, um dem Gottesmanne auf der Insel Patmos zu sagen, zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Vers 2, und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi, von allem, was er gesehen hat. Das Zeugnis Jesu Christi ist der Geist der Weissagung. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass Gott in diesem prophetischen Zeitabschnitt auch im Dienste Bruder Brenhams Außergewöhnliches getan hat. Am eindrucksvollsten ist es, wenn er vom 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr berichtet. Er saß mit der Bibel auf seinem Schoß und siehe da, das übernatürliche Licht kommt in den Raum und in diesem Licht steigt der Engel herab. Er hört dann seine Tritte und kommt bis auf Bruder Brenhim zu und sagt, fürchte dich nicht, ich bin aus der Gegenwart Gottes zu dir gesandt worden, um dir den Auftrag zu geben, und hat dann in Einzelheiten gesagt, was geschehen würde. Denn wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, werden dir zwei Zeichen gegeben werden. In allen Einzelheiten ist dem Manne Gottes gesagt worden, was denn geschehen würde. Und es ist so geschehen. Gott hat nicht nur geredet, Gott hat das Geredete in Erfüllung gehen lassen. Wir haben es also mit Gott zu tun, mit der Heilsgeschichte, mit dem letzten Abschnitt in der Gnadenzeit, in der alles, was vorhergesagt wurde, auf Erden geschehen muss, mit Israel, mit den Völkern, aber besonders mit der Gemeinde. Und sind wir ehrlich, wenn wir alle Geheimnisse wüssten und alles biblisch einordnen könnten und nicht mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden wären, wie in Römer 8, Vers 11 geschrieben steht, wenn der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Die verwandelnde Kraft muss in diesem Leibe wohnen, damit der Leib aus Gnaden verwandelt werden kann. Und deshalb, Brüder und Schwestern, möge es uns ein Hauptanliegen sein, dass der Herr wirklich ein solches Verlangen in uns hineinlegt, dass wir wie Jakob einfach sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Einfach durchringen, bis es wirklich geschieht und der Herr seine Herrlichkeit offenbaren kann. Im letzten Kapitel der Offenbarung haben wir genauso den wichtigen Vers, Vers 6, Offenbarung 22, Vers 6. Dann sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und hier ist das Geheimnis, besonders geliebte Brüder, die ihr an der Verkündigung des Wortes beteiligt seid, erst in der Einzahl seinem Knechte Johannes, aber dann in der Mehrzahl, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Gott gebraucht immer einen Knecht, um all den anderen Knechten weiterzugeben, was sie dem Volke ebenfalls weitergeben sollen und weitergeben müssen. Das Gleiche ist doch mit Matthäus 24. Wenn nun nur von einem klugen Knecht geschrieben steht, dann steht doch genauso geschrieben, dass er denen, die die Speise auszuteilen haben, das gibt, was sie benötigen, um anderen die gleiche Speise auszuteilen. Gott macht es einfach so. Gott hat kein Komitee auf Erden, mit dem er sich beraten möchte. Gott spricht Berufungen und Sendungen aus und alle, die dann von Gott eingesetzt werden, um Anteil an der Verkündigung zu bekommen, werden dieselbe Offenbarung haben. Und geliebte Brüder, die ihr das Wort verkündigt, ich behaupte einfach, dass der Heilige Geist immer dasselbe offenbart. Und dass es keinen Unterschied in irgendeinem Lande geben kann, dass irgendjemand kommt und sagt, Gott hat es mir anders geoffenbart. So wie es im Worte Gottes geoffenbart wurde, so wird es allen durch den Heiligen Geist geoffenbart, die das Wort verkündigen und die das Wort hören. Ihr alle habt dieselbe Offenbarung, die Gott dem Paulus, dem Gott dem Petrus, dieselbe Offenbarung, die Gott all seinen Knechten gegeben hat, dem Daniel, dem Jesaja, allen Propheten. Wir alle haben dieselbe Offenbarung durch denselben Heiligen Geist bekommen. Und dass wir heute oder in diesem Zeitabschnitt Gnade bei Gott gefunden haben, ist nicht dein und nicht mein Verdienst, sondern Erwählung vor Grundlegung der Welt. Gott hat gewusst, dass wir zuhören werden. Gott hat gewusst, dass wir glauben werden. Und deshalb konnte er unsere Namen schon in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt schreiben. Denken wir noch an das Einleitungswort. Er wird kommen. Wohl uns, wenn wir nicht zurückweichen, denn an denen, die zurückweichen, an denen hat Gott kein Wohlgefallen. Aber Henoch hatte Gottes Wohlgefallen, so steht in Hebräer 11 geschrieben. Und als unser Herr im Gehorsam getauft wurde, sagte die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Lasst uns den ganzen Weg mit dem Herrn im Glaubensgehorsam gehen. Jetzt kommt es darauf an, mehr denn je zuvor treu zu bleiben, im Gehorsam zu bleiben, im Willen Gottes zu bleiben. Gehen wir zu dem Gedanken zurück, den wir auch gestern kurz gestreift haben, das Erstgeburtsrecht, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich wollte eigentlich die Predigt Bruder Brennhams mitgebracht haben, die Saat des Widerspruchs. Wir haben gestern darüber gesprochen. Es gibt einmal zwei verschiedene Samen und zwei verschiedene Sämänner. Matthäus 13, spricht am deutlichsten davon. Der eine Sämann säte den guten Samen und der andere hat den bösen Samen gesät, als die Leute schliefen. Beide Samen auf dem gleichen Feld, beide Samen bekommen den gleichen Regen, die gleiche Sonne, beide Samen freuen sich. Und sind wir ehrlich, in der gesamten Christenheit, auch in den Gemeinden, die sich als volles Evangelium bezeichnen, die an Geistestaufe glauben, an Geistesgaben glauben, an die Wiederkunft Jesu Christi glauben und trotzdem widersprechen und trotzdem ablehnen, was Gott getan hat. Und die Heilige Schrift sagt, dass wir den nicht ablehnen sollen, der zu uns redet. Denn wenn jene nicht davongekommen sind, werden auch wir nicht davon kommen. Und dann sehen wir genau, dass die beiden verschiedenen Samen verschiedene Reaktionen haben. Was hat man von der anderen Seite alles auch über Bruder Brenham geschrieben und gesagt? Und siehe da, es gibt eine auserwählte Schar, die an der ganzen Kritik vorbeigegangen ist, die Gott geglaubt und das Wort der Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, aufgenommen und geglaubt haben. Und es ist uns geoffenbart worden. Seid ehrlich, mit wem kann man darüber sprechen? Die Leute winken doch alle ab. Und lasst uns da mit diesem Mann, mit diesem Brenhim in Ruhe. Nein, so nicht. Wir glauben, was Gott getan hat. Und speziell auch all die übernatürlichen Bestätigungen, die Gott in unserer Zeit gegeben hat, um unsere Aufmerksamkeit nicht auf den Wegbereiter, sondern auf den, der ihn gesandt hat, zu lenken. Auch das haben wir immer wieder gesagt. Ein Mann Gottes verbindet die Leute nicht mit sich selber. Ein Mann Gottes verbindet die Leute mit Gott. Und das muss einfach durch die Verkündigung des Wortes geschehen. Aber von Anfang an zwei verschiedene Samen im gleichen Leib, Kain und Abel. Und schon steht's geschrieben, in 1. Mose 3, Vers 15, dass Gott Feindschaft gesetzt hat zwischen diesen beiden grundverschiedenen Samen. Wir können es nicht ändern, das hat Gott so machen müssen. Und es gibt keine Vermischung. Das eine ist der Same Gottes, der zum ewigen Leben bestimmt ist. Und wir haben aus Gnaden das Erstgeburtsrecht bekommen und der andere Same muss eben bleiben, was er ist. Und dennoch, wenn man es genau betrachtet, dann erfüllt es sich wieder. Kain konnte nur sein, was er war, Eifersucht und alles stellte sich ein und dann kam es bis zum Mord. Es gibt kein wahres Gotteskind mit teuflischem Wesen und es gibt kein Teufelskind mit göttlichem Wesen. Das eine ist der Same Gottes und das andere der Same des Bösen. Und zwischen diese beiden Samen ist Feindschaft gelegt worden und die Feindschaft muss sein, damit keine Vermischung stattfinde. Söhne und Töchter Gottes sind Söhne und Töchter Gottes in alle Ewigkeiten. Und so danken wir dem Herrn immer wieder neu für sein Wort. Aber um diesen Gedanken noch zum Abschluss zu bringen, heute an einem Sonntagvormittag wie diesem, wird doch in Tausenden und Abertausenden Gemeinden gesungen. Wo wird nicht überall gesungen, ich bete an die Macht der Liebe? Wo werden nicht die herrlichsten Gesänge gesungen? Und dann spricht unser Herr, vergeblich verehren Sie mich, weil Sie Menschengebote zu Ihren Satzungen gemacht haben, das Wort Gottes verworfen und eigene Lehrsätze aufgestellt, vergeblich, alles vergeblich. Warum? Weil Gott solche Menschen sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht in Verirrung und Verwirrung, denn Gott ist nicht in Verirrung und Verwirrung. Gott ist in seinem Wort und sein Wort ist wahr und auch wir sind in diesem Worte. Aber es muss wirklich betont werden, was Gnade bedeutet. Gnade bedeutet, herausgerufen, abgesondert zu werden, so wie das Volk Israel von allen anderen Völkern abgesondert war, so ist die Gemeinde des neuen Bundes von allen anderen Gemeinden abgesondert und wird aus allen Völkern und Sprachen herausgerufen. Und alle, die zur Brautgemeinde gehören, werden auf die Stimme, auf den Ruf des Bräutigams hören. Denn so steht's geschrieben, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Auch darin kann man sich prüfen, ob man nur von einem Thema spricht oder ob man die Verbindung von Gott bekommen hat, den Zugang zu diesem Wort. Jeder kann über Matthäus 25 sprechen, über kluge und törichte Jungfrauen. Doch wer stellt sich die Frage, was bin ich? Wo finde ich mich wieder? Wie stehe ich vor Gott? Habe ich nur die Erleuchtung? Habe ich nur die Lampe? Oder habe ich die Fülle des Heiligen Geistes, um nachzufüllen, damit die Lampe in der ganz besonderen Phase nicht ausgeht, sondern neu gefüllt werden kann? Und ich gestern Abend auch das Beispiel aus Addis Abeba erwähnt habe. Wie oft haben wir es mit Bruder Mehnert immer wieder erlebt, wie die Geistestaufen gemacht und vorgeführt werden und Menschen meinen, sie fallen in Ohnmacht oder werden umgeworfen. Von Geistestaufe war noch keine Spur. Es war von Menschen gemacht. Ich denke noch heute daran, als dieser Charismatiker in Manila auf den Philippinen sein Jackett auszog und es einfach um sich wehte und sagte, so weht der Heilige Geist und die Leute sind dann umgefallen. Nein, so wehte der Mann mit seinem Jackett, nicht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist wirkt, kommt Ehrfurcht, kommt Ehrfurcht. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist nicht der Mann auf der Plattform zu sehen, sondern die Offenbarung der Kraft Gottes im Volke Gottes. Darüber könnte man viel sagen. Bruder Brennan hat es ja betont in der Predigt, die Gesalbten der Endzeit. Es geht um Wunder, es geht um Zeichen, es geht um alles. Bei Gott geht es um das Wort. Um das Wort. Gott sendet sein Wort und macht gesund. Und dann geht es darum, dass er sein Wort an denen bestätigt, die es glauben und aufgenommen hatten. Und so haben wir die Gewissheit, dass Gott, der Herr, der uns bis hierher geführt hat und Gnade geschenkt hat, in seinem Worte und damit in seinem Willen zu bleiben, dass er uns bis zur Vollendung aus Gnaden führen wird und wir eine völlige Wiedererstattung erleben werden. Und ich gehe einfach davon aus, dass in diesem Jahr noch Großes geschehen wird. Wirklich Großes geschehen wird. Ich habe dazu zwei Bibelstellen gelesen. Zwei Bibelstellen, die eine aus dem Hebräerbrief, dem 12. Kapitel, Hebräer 12. Kapitel. Hier ist, wie ich auch gestern Abend erwähnte, davon die Rede, dass wir zum Berge Zion gekommen sind, zur Stadt des lebendigen Gottes. Hebräer 12. Kapitel, Vers 22 bis 24. Nein, ihr seid zu dem Berge Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem gekommen und zu vielen Tausenden von Engeln zu einer Festversammlung. Zu einer Festversammlung. Da habe ich im 3. Mose nachgeschlagen, was unter Festversammlung im Alten Testament gemeint war. 3. Mose, Kapitel 23. Hier ist in Vers 24 von einer Festversammlung die Rede. In Vers 27 von einer Festversammlung die Rede. Am großen Versöhnungstag war nicht nur eine Versammlung, eine Festversammlung, eine ganz besondere Versammlung, die Gott anberaumt hatte, um zu segnen. Wenn also hier im Neuen Testament geschrieben steht, ihr seid zu einer Festversammlung gekommen, dann nicht nur ein allgemeiner Gottesdienst, nicht nur eine Versammlung, eine besondere Versammlung, in der Gott besonders gesegnet hat und besonders heilsgeschichtliche Dinge geschehen sind. Brüder und Schwestern, es ist wahr, in unserer Zeit geschieht Außergewöhnliches. Auch wenn unsere Gottesdienste nach außen noch eine bestimmte Norm oder Form haben. Aber im Grunde genommen kommen wir zusammen vor dem Angesicht Gottes, um zu sehen und mitzuerleben, was der Herr aus Gnaden tun wird. Und dann weiter in Vers 23. Und zur Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstlingsschar gehören wir dazu, sagt einmal Amen. Das war nicht laut genug. Einfach ein herzliches und kräftiges Amen. Zu einer Festversammlung, zu vielen Tausenden von Engeln, zu der Gemeinde der im Himmel aufgeschriebenen Erstgeborenen und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und so weiter. Gott meint es gut mit uns. Wir gehen jetzt zu Matthäus, dem 13. Kapitel, das uns ja allen geläufig ist, um nur einige Punkte hervorzuheben. Matthäus 13. Kapitel gibt uns Aufschluss darüber, welch eine Reaktion das Wort Gottes in uns haben möchte, ja haben muss. Vom vierfachen Ackerfeld ist hier die Rede. Es kommt also nicht nur auf den Samen an. Der Same Gottes ist immer recht, aber das Feld muss vorbereitet sein. Das Wort muss aufgenommen werden. Hier in Matthäus, dem 13. Kapitel, besonders die Verse, Vers 13. Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen. Jenen ist es nicht gegeben. Wer sind die euch? Euch ist es gegeben. Und unser Herr hat in Gleichnissen gesprochen, lesen wir Vers 10 zuerst und dann nochmal Vers 11. Und traten die Jünger zu Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu uns? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, jenen aber nicht. Vers 13. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie Augen haben und nicht sehen, Ohren und nicht hören. Brüder und Schwestern, Gott hat uns Ohren zu hören gegeben, Augen zu sehen gegeben. Und das ist die Gnade, die uns widerfahren ist. Seid ehrlich, alle Prediger deuten die Gleichnisse, jeder auf seine Art. Aber unser Herr spricht, ich will meinen Mund auftun und das kundtun, was von Ewigkeit her verborgen war. Und wer dann die Einfachheit der Gleichnisse und dieser Gleichnisse in Matthäus 13 liest, da ist kundgetan worden, was Gott von Ewigkeit her verborgen hat. Und es ist bis heute allen verborgen geblieben, denen es Gott nicht geoffenbart hat. Und dann steht geschrieben, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Und dann kommt die Seligpreisung, in Vers 16. Aber eure Augen sind selig zu preisen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Alles hat Gott geordnet, und wir möchten uns in diese göttliche Ordnung einfügen lassen und einfach sagen, rede Herr, dein Knecht hört, rede Herr, dein Kind hört. Und wir sind einfach dazu da, um zu hören. Dann kommt das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut, von den zwei verschiedenen Samen. Dann kommt das Ende der Welt, von der Ernte. Der Weizen wird in die Scheuer gesammelt und die Spreu wird verbrannt werden. Alles finden wir hier in einem einzigen Kapitel wiedergegeben. Sogar in Vers 30 steht ja geschrieben, Matthäus 13, Vers 30, Lasst beides zusammen bis zur Ernte wachsen, dann will ich zur Erntezeit den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und dann bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, den Weizen aber, sammelt in meine Scheuer. Wir glauben, dass der Herr als Weizenkorn gestorben ist. Johannes 13 hat sein Leben gegeben und dass wir die Frucht sind, die hervorgekommen ist als Söhne und Töchter Gottes, wirklich mit dem Erstgeburtsrecht. Und Brüder und Schwestern, glaubt es von Herzen. Es wäre unmöglich für euch, wenn ihr nicht vor Grundlegung der Welt auserwählt worden wäret, dass ihr in dieser Zeit Gott glauben und euch auf die Seite Gottes stellen und alle Schmach und allen Spott auf uns nehmen. Das ist Gnade, die uns geschenkt wurde. Mögen Leute sagen, was sie wollen. Wir dürfen glauben, wie die Schrift sagt, und Anteil haben, was geschrieben steht und verheißen wurde. Der Vers 35 in Matthäus 13 ist es, den ich doch noch einmal hervorheben möchte. Matthäus 13, Vers 35. So sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der da sagt, ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun. Ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Der gesamte Heilsratschluss unseres Gottes war seit Grundlegung der Welt verborgen. Und dann schreibt Paulus in Apostelgeschichte 20, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Amen. Und dann können wir von Kapitel zu Kapitel gehen und sehen, wie Gott seine Propheten, seine Apostel, seine Knechte dazu gebrauchen konnte, in der Zusammenfassung den gesamten Heilsplan unseres Gottes darzutun. Und wir haben heute dieses herrliche Buch, Altes und Neues Testament, in völliger Übereinstimmung. Für uns ist einfach wichtig, dass wir Epheser 1 lesen, um zu wissen, dass wir in die Erwählung, in die Vorherbestimmung mit einbezogen worden sind. Wenn der Herr seinen Mund geöffnet und in Rätseln gesprochen, in Gleichnissen das verkündigt hat, was seit Grundlegung der Welt verborgen war, dann geschah es um unsretwillen, die wir vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt waren, zu hören, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat. Hier steht es im Epheserbrief im ersten Kapitel, im vierten Vers. In ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, nicht in selbstgemachter Heiligung, sondern heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, durchdrungen zu werden vom Worte Gottes, von der Wahrheit, um in keinen Irrtum hineinzufallen. Dann Vers 5. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und auf allen Söhnen und Töchtern Gottes, die in der Vorherbestimmung einbezogen wurden, auf ihnen ruht Gottes Wohlgefallen. Bitte glaubt es, Brüder und Schwestern, wenn Gott an uns, die wir seinen Verheißungen glauben, kein Wohlgefallen hat, an wem soll er es dann haben? Wenn Gott sich nicht zu uns bekennt, die wir uns zu ihm bekennen, ja, wo soll sich Gott dann bekennen? Wir stellen den Anspruch, dass der treue Herr, der uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat, dass er uns die Freudigkeit schenkt, wirklich zu glauben, wie die Schrift sagt, damit der volle Segen Gottes, die volle Wiedererstattung, die volle Absonderung, der völlige Glaube in uns wirksam werden kann. In Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Da können wir nur danken und ihm die Ehre geben. Die Erlösung ist vollbracht. Unser Herr starb am Kreuz auf Golgatha. Sagen wir es auch in diesen drei Punkten, ob es Gottheit, ob es Taufe, ob es Abendmahl ist, alles ist umgekehrt worden, alles ist eigenmächtig gedeutet worden. Da wird das Abendmahl, das Brot, wird in den Leib Christi verwandelt. Und wer richtig hinschaut, der weiß, dass nichts verwandelt wurde. Dann soll das Blut, dass der Wein im Kelch zu Blut verwandelt sein. Und der Pfaffe, der den Kelch trinkt, hat vorher und nachher denselben Geschmack. Nichts ist verwandelt worden. Aber wenn man dann den Götzendienst sieht, der da betrieben wird, da wird angebetet, da wird sich verneigt. Ja, vor wem denn? Vor wem denn? Vor wem denn? Alles ist in den Irrtum hineingebracht worden. Alles ist christlich eingehüllt und ist trotzdem antichristlich in Form und Gestalt. Es muss also dahin kommen, wenn auch unser Herr in Matthäus 26 gesagt hat, nehmet, esset alle davon, dann haben sie nicht seinen natürlichen Leib gegessen, sondern das Brot, das er gebrochen hat. Und als er den Wein austeilte, hat er doch gesagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis dass ich es neu trinke. Er hatte auf sich gezeigt, dass er seinen Leib, sein Blut vergießen wird. Und das hat er vergossen am Kreuz auf Golgatha. Er hat nicht den Wein ausgegossen, er hat sein teures und heiliges Blut vergossen. Und in diesem Blute war das göttliche ewige Leben. Und wir haben als bluterkaufte Schar das göttliche ewige Leben aus Gnaden empfangen. Leute werden irregeführt. Dank sei Gott, der uns zurückführt zu seinem Wort und uns Klarheit über jedes Wort schenkt. Das Gleiche ist mit der Taufe. Man muss sich das wirklich vor Augen führen. Da wird Epheser 4, Vers 5 genommen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und alle Volks- und Landeskirchen, wie immer sie heißen mögen, berufen sich auf diesen einen Vers und verdammen alle, die eine Wiedertaufe vollziehen. Martin Luther hat die Wiedertäufer verflucht. Und all die Großkirchen tun es heute im Stillen oder im Lauten. Warum? Sie sagen einfach, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, behaupten von sich, das ist die eine Taufe, die von der Kirche vollzogen wird. Und dieser einen Taufe darf keine zweite Taufe hinzugeführt werden, denn es steht geschrieben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja, aber wenn das so geschrieben steht, dann muss man zu dem einen Herrn zurückkehren, zu der einen Taufe zurückkehren. Dann muss man doch nachlesen, wie die eine Taufe vollzogen worden ist. Doch nicht mit dreimal Wasser hier eintauchen und dann, oder sogar keine Taufe. Sogar keine Taufe. Das Wort Baptizo bedeutet Untertauchen. Und in den Tagen unseres Herrn wurde untergetaucht. Zu Enon, wo es viel Wasser gab, hat Johannes getauft. Und wer die Geschichte vom Kämmerer kennt, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Wege? Jesus ging in den Jordan hinein und wurde getauft durch Untertauchen. Aber die Großkirchen, angefangen von der römischen, von der russisch-griechisch-orthodoxen und wer sie alle sind, sie haben das Dogma übernommen und sagen den Leuten, jetzt ist der Mensch aus Wasser und Geist wiedergeboren, jetzt ist er ein Kind Gottes geworden und was damit verbunden wird. Und dann kommt der Urteilsspruch, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und verdammen alle, die sich biblisch taufen lassen, bis auf den heutigen Tag. Gottes Wort ist missverstanden, ist missgedeutet worden und die ganze Menschheit ist irregeführt worden, bis auf den heutigen Tag. Aber das ist jetzt die Stunde Gottes. Die Stunde Gottes, die Stunde der Wahrheit. Wenn ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann kommen wir zur Gottheit. Ein Gott und Herr, nicht zwei und nicht drei, ein lebendiger, wahrer Gott, der sich geoffenbart hat im Alten und im Neuen Testament. Derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Eine Taufe. Und taufet sie auf den Namen, nicht in drei Titel, sondern auf den Namen. Und Petrus war doch dabei, als die Taufe angekündigt und befohlen wurde. Hat er gut zugehört. Hat doch das, was der Herr als der Auferstandene gesagt hat, richtig verstanden. Dass es wirklich um den Namen geht. Um den neutestamentlichen Bundesnamen unseres Herrn. Immanuel, Gott mit uns, Herr Jesus Christus. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie hinein. Im Original steht tatsächlich, und taufet sie in meinen Namen hinein. Nachzulesen im Nestle-Testament und in der Kirchengeschichte allgemein. Aber dann ist ja die Formulierung gebraucht worden und tauft es auf den Namen, auf den Namen. Und der Name ist geoffenbart worden und die erste Taufe tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung taufen. Und siehe da, jede Taufe geschah seit Pfingsten auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Die bluterkaufte Schar ist verbunden mit dem neutestamentlichen Bundesnamen Und Brüder und Schwestern, lasst uns den Bund nicht brechen. Unser Herr spricht, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Die bluterkaufte Schar ist im Bund des neuen, ja, des neuen Testaments. Hat das aufgenommen, was der Herr uns bereitet, verheißen und auch aus Gnaden geschenkt hat. Also, ein Herr, Amen, eine Taufe, aber die biblische Taufe. Die biblische Taufe. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, Römer 6 und all die anderen Stellen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wie dankbar können wir sein, dass Gott uns geholfen hat. Auch die Offenbarung über die Gottheit. Es ist gewaltig. Es ist wirklich gewaltig. Und die Offenbarung über die Taufe, sagen wir es ehrlich, auch all die Pfingstgemeinden, die in der Trinitätslehre geblieben sind, sind in der Trinitätstaufe geblieben. Und alle heben die Hände und alle meinen, sie sind geistgetauft. Nein, so geht es nicht. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit führen. Amen. Und wie Bruder Brenhem es erläuterte, es genügt nicht, im zweiten Bereich mit Heiligem Geist gesalbt worden zu sein, das genügt nicht. Das Leben Gottes muss in der Seele sein. Und die Seele ist das Innerste. Der Mensch wahrt eine lebendige Seele. Und es geht um die Rettung der Seele. Also fassen wir es zusammen, worum es geht. Nicht nur eine Versammlung, eine Festversammlung, wo Gottes Volk von nah und fern zusammenkommt, wie damals am großen Versöhnungstag. Eine Festversammlung in der Gegenwart des Herrn. Eine Versammlung, wo die Posaunen erschollen und Gott seinen sichtbaren Segen aus Gnaden geben konnte. Alles das, was der Herr uns verheißen hat, das werden wir empfangen. Er hat die Garantie dafür übernommen. Betonen wir es noch einmal. Dies ist die Stunde Gottes. Für die Botschaft Gottes, für den letzten Ruf, wirklich für die Herausrufung der Brautgemeinde. Aber nur, wem der Herr das Ohr öffnet, wird hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und nur, wer zur Brautgemeinde gehört, wird auf die Stimme des Bräutigams hören. Und nur, wer Stille hält und gut zuhört, wie in Lukas 24, als der Herr von Mose, dem Psalmen und den Propheten alles vorgetragen hat. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis für die Schrift. Und dann brannten die Herzen. Dann kam Offenbarung. Dann kam Verständnis. Genauso ist es mit uns heute. Eine Festversammlung bedeutet, bewusst von Gott eingeladen worden zu sein, bewusst daran teilzunehmen. Dies sind keine gewöhnlichen Versammlungen, wie sie überall abgehalten werden. Das sind Festversammlungen in der Gegenwart Gottes, in denen wir das Wort Gottes als lebendiges Wort hören und zum ursprünglichen Glauben zurückgebracht werden. Das gilt für uns an diesem Ort, in diesem Land, in ganz Europa. Und das gilt bis an die Enden der Erde. Und ich freue mich ja besonders darüber, dass Gott auf dem afrikanischen Kontinent eine solch reiche Ernte einbringt. Und nicht nur deshalb, weil Bruder Branham im Juni 1955 in Zürich den deutschen Adler durch Afrika fliegen sah. Er selbst hatte ein solch tiefes Verlangen, noch einmal nach Afrika zurückzukehren. Und es ward ihm nicht mehr vergönnt. Er durfte nur zum Jagen, aber nicht um Versammlungen abzuhalten, weil die Versammlungen einfach in Hunderttausende übergegangen waren. Aber Gott findet immer einen Weg und eine Möglichkeit zu rufen, wer gerufen werden soll. Und das geschieht wirklich in dieser Zeit in außergewöhnlicher Weise und natürlich in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Denn so hat es Gott verordnet. So hat er es dem Abraham verheißen und so finden wir es in Galater 3 bestätigt. In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Also die letzte Botschaft, Herausrufung, lehrmäßig in Übereinstimmung mit den Lehren des Anfangs zu bringen, vom prophetischen teilgesehen, umso fester haben wir nun das prophetische Wort, auf das wir achten, als auf ein helles Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Wir deuten nicht, wir achten auf die Erfüllung des prophetischen Wortes und erkennen daraus, dass die Zeit der Wiederkunft unseres Herrn wirklich ganz nahe gekommen ist. Und wir dürfen das abschließend auch noch zur Ehre Gottes sagen. Als das Jahr 1977 vor uns stand und Bruder Branham hatte dem Jahr tatsächlich doch einiges an Bedeutung beigemessen und viele waren unter dem Eindruck, es könnte das letzte Jahr sein. Und siehe da, ihr kennt das Zeugnis, dann gab der Herr den Auftrag mit dem Grundstück, mit den Gebäuden, denn es werden Menschen aus vielen Ländern kommen, die Unterkunft benötigen. Wir haben jetzt für über 400 Brüder und Schwestern Platz, die hier an den Festversammlungen teilnehmen können. Brüder und Schwestern, es ist alles so von Gott geführt worden. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe nur getan, was der Herr mir geboten hat. Sind wir dankbar für diese Stätte? Das ist kein Pilgerort, sondern ein Ort für die Festversammlungen unseres Herrn, in denen Gott zu seinem Recht kommt, in denen Gott segnen kann, überbitten und überverstehen. Versammlungen, in denen wir in Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort gebracht werden. Auch das könnte noch betont werden und das in der Hoffnung, dass es alle recht verstehen. Wir ordnen die Dienste der Propheten und der Apostel biblisch ein. Wir schätzen es über die Maßen, dass Gott Übernatürliches tut, wenn auf Erden etwas Besonderes geschieht. Ob er zu Mose kam, zu Abraham, ob er zu Johannes dem Täufer kam, ich meine Engel Gabriel, ob zu Maria, ob der Engel zu Johannes auf der Insel Patmos kam, ob zu Bruder Branham. Für uns, Für uns ist wichtig die Übereinstimmung mit dem übernatürlichen Wirken Gottes zu sehen. Alles, was Gott getan hat, tut er wieder. Gott hat ein Muster. Und er sagte sogar zu Mose, fertige alles nach dem Muster an, wie du es auf dem heiligen Berge gesehen hast. Wenn Heilsgeschichte Realität wird, geschieht das Übernatürliche hier auf Erden und dann wird Gottes Volk zusammengerufen nach dem Wort des Herrn, versammle mir mein Volk. Alle, die den Bund mit mir geschlossen haben beim Opfer. Lasst uns diesen Bund nicht brechen, sondern halten. Ihr wisst, ein Bund, dazu gehören immer zwei. Gott hat seinen Bund uns gegenüber gemacht. Bestätigen wir diesen Bund als Volk des neuen Bundes. Erkennen wir an, was Gott in unserer Zeit getan hat, nämlich, dass er wirklich seinen Knecht und Propheten übernatürlich berufen, übernatürlich bestätigt und gesandt hat, um das Wort, die letzte Botschaft mit allem, was dazugehört, zu bringen. Und wir haben nichts hinzugefügt, sondern die göttliche Botschaft im Original weitergetragen und dabei bleibt es bis ans Ende. Und ich gestern auch schon sagte, wenn irgendjemand mit verschiedenen Lehren auftritt, dann kommt es wirklich darauf an, nicht darauf einzugehen, kein Gehör zu schenken, keine Vermischung, auch lehrmäßig, keine Vermischung zu dulden, sondern alles dazulassen, wo es gemäß dem Plan Gottes eingeordnet worden ist. Auch das habe ich ja erwähnt, wenn irgendjemand sagt, die Wiedergeburt ist eine Offenbarung, die Entrückung ist eine Offenbarung, alles soll Offenbarung sein. Und ich sage es noch einmal, jedes Wort Gottes führt zur Verwirklichung dessen, was Gott verheißen hat. Und bei der Wiederkunft Jesu Christi, ja, das Wort lese ich noch und dann werden wir dem Herrn danken. Römer 8. Kapitel, hier steht ja geschrieben, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet. Römer 8. Kapitel. Zuerst Vers 19, dann Vers 21. Römer 8, 19. Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung wird von der Vergänglichkeit befreit werden. Die Schöpfung wartet sogar darauf, von dieser Knechtschaft zu dem Zeitpunkt befreit zu werden. Römer 8, 21, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit befreit werden wird, zur Freiheit, welche die Kinder Gottes im Zustande der Verherrlichung besitzen werden. Und dann Vers 23, aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Oh, wie herrlich ist Gottes Wort. Wie klar, wie wahr hat Gott uns alles gesagt, was wir wissen müssen Und wir glauben jedes Wort, wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Noch den letzten Vers aus Römer 8, der, ja, alles ist herrlich. Und hier wird uns gesagt, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes geschaffen ist imstande oder sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wir sind einfach dankbar, dass Gott uns so innig geliebt hat und sich uns geoffenbart und uns den Zugang zu seinem Wort und besonders auch das Verständnis für die Schrift geöffnet hat. Bitte nehmt es aus der Hand des Herrn. Von nun an soll jede Zusammenkunft eine Festversammlung vor und mit dem Herrn sein. Kommt in großer Erwartung, kommt mit Gebet und der Herr wird uns nicht enttäuschen. Er wird mit uns den Weg bis zu Ende gehen. Er wird alles wiedererstatten, alles in den rechten Stand zurückbringen und gemeinsam werden wir dann vom Glauben zum Schauen kommen. So gewiss gesagt wurde, du wirst mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. So gewiss geht die Botschaft jetzt dem zweiten Kommen Christi voraus. Es ist ein Teil der Heilsgeschichte, den wir aus Gnaden miterleben dürfen. Und wir sind der Überzeugung, dass Gottes Wort ausrichten wird, wozu es gesandt wurde. Ihm, dem allmächtigen Gott, der alles auch in dieser Zeit in Händen hält, sein Volk recht leitet und uns bis hierher geführt hat, er wird uns führen. Lasst uns treu bleiben, wie wir es im Einleitungswort gehört haben. Treu bleiben bis ans Ende. Sei getreu bis in den Tod, so wird er dir die Krone des Lebens geben. Ich erwarte aus voller Überzeugung, dass alle, die jetzt Gottes Wort hören und glauben, herausgerufen, abgesondert, zubereitet werden und zur Brautgemeinde gehören werden. Das nimm ich aus der Hand des Herrn. Alle, die Johannes glaubten, gehörten dazu. Alle, die Bruder Brenn, die den Propheten und Aposteln glaubten, der Glaube ist das Wichtigste. Der Glaube ist die Kraft Gottes, die in uns wirksam ist. Möge Gott uns alle segnen und mit uns allen sein. In Jesu heiligem Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Und nicht nur gemeinsam beten. Ich möchte noch einmal die Aufforderung geben, dass alle, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, dass es jetzt geschieht. Eine Festversammlung, der große Versöhnungstag, wurde nicht nur wie alle anderen Feste gefeiert. Es war eine Festversammlung im Heiligtum, wo Gottes Volk zusammenkam und der Erlösung am Versöhnungstage gedachte. Wir gedenken heute des großen Versöhnungstages am Kreuz auf Golgatha und rufen aus, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst und uns, den Trägern seiner Botschaft, ist das Amt der Versöhnung übertragen worden. Und wir rufen laut, lasset euch versöhnen mit Gott. Amen. Möge es heute ein Versöhnungstag sein. Versöhnung mit Gott. Versöhnung untereinander. Vergebung von Gott. Vergebung untereinander. Möge dieser Tag ein Festtag werden, dass die Posaune ertönen und keinen undeutlichen Klang gibt, sondern alle verstanden haben, was der Herr uns zu sagen hat. Wir neigen die Häupter, schließen die Augen und öffnen die Herzen in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte fragen, wie viele sind hier, die Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Mann, Versöhnung mit Frau, Versöhnung mit Kindern, Versöhnung mit Bruder, Versöhnung mit Schwestern. Wie viele hier sind, die Vergebung benötigen? Ja, wir alle. Wir alle benötigen Versöhnung, Vergebung, dass alle Hindernisse aus dem Wege geräumt werden und der Herr in der Brautgemeinde zu seinem völligen Recht kommen kann. In unserer Mitte, in der ganzen Welt, bei allen, die zuhören, vergebt einander, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Spricht über niemanden ein schlechtes Wort, betet für alle und lasst uns gemeinsam vorwärts gehen, nicht aufeinander schauen, sondern auf den Herrn, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Er wird alles wohl machen. Als erstes möchte ich alle Jugendlichen fragen, die in das Gebet mit einbezogen werden möchten. Wer von euch will die Hand heben, um das Leben Gott zu weihen? Danke, 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 danke. Im ganzen Saal, im ganzen Saal, danke, danke. Lasst uns beten. Geliebter Herr, du hast mir dieses Wort direkt aufs Herz gelegt. Immer wieder, in den paar Stunden, daran erinnert, es deiner Gemeinde zu sagen, euch und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, gilt die Verheißung. Ich bitte dich, geliebter Herr, mögen alle meine Brüder und all meine Schwestern und alle Kinder jetzt in Ehrfurcht vor dir annehmen, was du verheißen hast. Rette, befreie, versöhne und vergib. Schenk volles Heil aus Gnaden, dass dieser Tag ein Tag des Heils werde und alle, die dich aufgenommen haben, denen hast du das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an deinen Namen glauben. Bitte nehmt es an. Das ist der besondere Tag, der besondere Festtag für Väter und Mütter, für Söhne und Töchter, den der Herr euch geschenkt hat. Haltet daran fest. Es ist die Verheißung aus der ersten Predigt. Und sie möge als Verheißung in der letzten Predigt betont und hervorgehoben werden. Amen. Gott segne. Wir beten weiter und ich möchte fragen, wie viele insgesamt heute ihr Leben dem Herrn neu weihen möchten. Alles aus dem Herzen heraustun, was übereinander, gegeneinander vorliegt, alles aus dem Herzen heraustun und eine Weihe, eine völlige Hingabe ohne jeglichen Widerspruch aus Gnaden vor dem Herrn. Niemand denke jetzt eigene Gedanken, niemand suche eigene Wege, jeder kehre zum Herrn zurück. Gott wird uns Gnade finden lassen. Wer möchte die Hand heben, dass wir uns alle dem Herrn aus Gnaden neu weihen? Alle Hände sind erhoben. Geliebter Herr, dies ist eine Weihestunde, ein Versöhnungstag, ein Tag des Heils, ein Festtag vor unserem Gott. Ich danke dir für dein teures und heiliges Blut. Ich danke dir für den neuen Bund. Halt ihn uns und wir halten ihn durch deine Kraft in deinem heiligen Namen. Kröne uns alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Mögen wir neu gestärkt, mit neuer Hingabe, mit Weihe diesen Raum verlassen und gesegnet heimkehren. Großer Gott, ich danke dir, dass du allen vergeben hast, dass alle Versöhnung erfahren haben und dass dieser Tag ein neuer Anfang ist, den du mit uns gemacht hast. Möge dieses Jahr zu einem Heiljahr werden, zu einem Heiljahr, wo alle in den Besitz zurückkommen, den du uns erworben hast. Geliebter Herr, kröne uns alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Ich nehme es im Glauben. Ich habe die Frage, habt ihr es angenommen? Amen. Dann sagt aber, ja, ich nehme es an. Ja, ich nehme es an. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Und in dem Moment, wo du es angenommen hast, gehört es dir. Gehört es dir. Gehört es dir. Direkte Auf- und Annahme. Jetzt noch ein besonderes Gebet für alle Kranken.
Mein Gott.
Es steht ja nicht nur geschrieben, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung zu verkündigen und das angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Es steht auch geschrieben in Markus 16, der Herr war mit ihnen und bestätigte das Wort, das sie verkündigten, durch mitfolgende Zeichen und Wunder, wie er es nach der Auferstehung gesagt hat, so hat er es nach der Himmelfahrt erfüllt. Wir müssen uns die Heilige Schrift ganz neu vor Augen führen. Am Kreuz auf Golgatha vollbracht, nach der Auferstehung den Missionsbefehl gegeben und alles, was dazu gehört, bis hin auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Und dann kommt nach der Himmelfahrt, als die Jünger ausgezogen waren, ist der Herr mit, ach, das lese ich jetzt noch, damit alle wissen, dass es wirklich so geschrieben steht und nicht nur gesagt wird. Der letzte Vers in Markus 16. Markus 16, Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Wir möchten das neu erleben, dass der Herr wirksam werden kann in unserer Mitte. Es gehört zur Wiedererstattung dazu. Noch einmal, das Opfer war vollbracht, das Blut des neuen Bundes vergossen. Mit seinem eigenen Blut ist unser Herr und Erlöser in das himmlische Heiligtum eingegangen, hat es auf dem Gnadenthron dargebracht, wie in Hebräer 9 bezeugt worden ist. Nach der Auferstehung gab er den Befehl, das Wort zu tragen, das ewig gültige Evangelium zu verkündigen. Und nach der Himmelfahrt hat er sein Wort wahrgemacht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, zog mit den Seinen und bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Die Zeit ist da, die Zeit ist da. Ein Festtag, ein Tag des Heils, ein Tag vor dem Angesicht Gottes. Jetzt werden wir noch einmal gemeinsam beten, dass wir als Gemeinde uns auf das Wort stellen und sagen, geliebter Herr, so hast du es am Anfang getan. Bitte, wir glauben, dass du es am Ende genau so tust.
Amen.
Begleite uns, sei mit uns, bestätige dein Wort. Und bis jetzt dürfen wir nicht nur behaupten, sondern wahrheitsgemäß sagen, wir haben nichts als sein Wort verkündigt. Und Gott wird sein Wort bestätigen. Er, der Auferstandene, ist heute gegenwärtig. Eine Festversammlung, ein Festtag, ein Tag des Heils, den der Herr uns geschenkt hat. Lasst uns jetzt gemeinsam danken. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir haben dein Wort gehört. Wir glauben, dass du derselbe bist. Und wieder am Anfang, nach deiner Himmelfahrt, dein Wort bestätigt hast, bestätige heute, ehe du wiederkommst, bestätige dein Wort in unserer Mitte. Geh durch unsere Reihen, heile, befreie, segne, offenbare den Sieg von Golgatha. Lass alle Feindesmächte zum Schemel deiner Füße gelegt werden. Du Sieger von Golgatha, wir danken dir und wir preisen dich. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Durch dein Blut sind wir erlöst. Geliebter Herr, mögen es alle aus Gnaden annehmen. Segne auf der ganzen Erde deine bluterkaufte Schar. Lass uns Gnade finden vor deinem Angesicht. Wir danken dir für die Bestätigung deines Wortes. Wir danken dir für alles, was wir heute betrachten durften. Herr, mein Gott, ich bin überwältigt von dem, was du uns zu sagen hast.
Amen.
Schenk uns Gnade in Einfachheit, ohne zu widersprechen, ohne zu widerstreben, einfach zu sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Und dass wir alle begreifen, dass wir nur in deinem Willen ein für allemal geheiligt und ans Ziel gebracht wurden, wie in Hebräer 10 geschrieben steht. Schenk jedem Bruder, jeder Schwester, jedem Vater, jeder Mutter, jedem Sohn, jeder Tochter, schenk uns allen diese Gnade vor dir den heutigen Tag nicht an uns vorübergehen zu lassen, sondern den vollen Segen Gottes nach Seele, Geist und Leib aus Gnaden mit uns zu nehmen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei die Ehre, dem einzigen Gott, den es gibt, Schöpfer, Erlöser, König, alles in allem bist du allein. Und wir sind dein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir danken dir, geliebter Herr, dass du alles, was vor Grundlegung der Welt beschlossen war, kundgetan hast. Du hast damit begonnen und hast jetzt auch und wirst die Vollendung aus Gnaden tun. Dir gebührt die Ehre, der Lobpreis in alle Ewigkeit. Du bist würdig, du allein, allen Lobpreis hinzunehmen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Singen wir gemeinsam: Du bist würdig, du bist würdig. Halleluja. Die Wahrheit schreitet voran. Sie schreitet voran. Nochmals die Bekanntgabe. Wir sind ja, so Gott will, Anfang April, dann wieder hier. Im März habe ich jetzt vor, so Gott Gnade schenkt, eine Südamerika-Reise für etwa 10 Tage zu machen, gedenkt meiner im Gebet. Mit 77 ist man keine 57 mehr, aber Gott hat bis jetzt Gnade geschenkt und das Wort ist getragen worden und wird getragen werden, bis der Letzte herausgerufen worden ist. Und wo wir dann nicht in Person hin können. Wir haben ja, wie ihr wisst, noch die Sendungen in Neuseeland, in Australien, in Kanada, in den USA, in Südamerika, in Russland, wohl von Usbekistan aus, in russischer Sprache. Wir versuchen, unseren Teil zu tun, damit das Wort des Herrn wirklich die Enden der Erde erreicht. Dann haben wir vor, um die Zeit von Ostern und Karfreitag, dann Karfreitag in Böblingen, am Samstag in Salzburg, am Sonntag in Zürich zu sein. Und unser Bruder aus Brüssel, Jean-Claude, bat mich, auch mal nach Brüssel zu kommen, mal sehen, wann wir dafür Zeit finden. Ich bin bereit, dem Herrn zu dienen und alles zu tun, was in meinen Kräften ist, damit das Wort des Herrn laufe. Aber Brüder, Gott hat euch an die verschiedenen Orte gestellt. Ihr habt dieselbe Offenbarung, das gleiche Wort. Sät den Samen, teilt die geistliche Speise aus. Denn so steht's immer noch geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, nicht nur von einigen, von jedem Worte. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir jedes Wort glauben und ausleben dürfen, ausleben müssen. An keinem Worte mehr vorbei, sondern jedem Wort in die Augen schauen, jedes Wort glauben, jedes Wort in die Tat umsetzen und ihr werdet sehen. Gott, der Herr, wird sein Wort bestätigen. All unseren Brüdern, besonders allen dienenden Brüdern aus allen Völkern und Sprachen wünschen wir von Herzen Gottes Segen. Haltet fest an der Einheit im Geiste und im Glauben. Und wenn die dienenden Brüder ein Herz und eine Seele sind, werden auch die einzelnen Gemeinden ein Herz und eine Seele sein. Wisst ihr, wohin es kommen muss? Dass jeder Bruder in jeder Gemeinde sprechen kann und dass kein Bruder Angst haben muss, dass jetzt irgendetwas passiert, dass irgendetwas gepredigt wird, was nicht richtig ist. Es muss wirklich alles unter die Führung und Leitung des Heiligen Geistes gestellt werden. Nicht ein einziger, der denkt, jetzt werde ich mal was vortragen. Vorträge könnt ihr woanders halten. Nicht in der Gemeinde des Herrn. Nicht in der Gemeinde. Da sind keine Vorträge nötig. Da sind Träger des Wortes nötig. Träger des Wortes Gottes. Und möge der Herr es wirklich allen dienenden Brüdern aus Gnaden schenken. In der Eintracht des Geistes das Wort des Herrn zu tragen, zu bringen. Und dann werden wir alle gesegnet sein im Namen des Herrn. Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
Mein Gott, ja. Großer Gott, wir sagen dir Dank und Anbetung in Christus Jesus, unserem Herrn.
Mein Gott.
Für dein Wort, für das Wort der Wahrheit, dass du selbst durch Christus, unserem Herrn, gebracht hast, o Herr, denn dein Wort ist die Wahrheit.
Gott.
Bitte, wir bitten dich, wie schon gebeten, segne uns alle. Segne alle, die mitgehört haben. Schenke allen Gnade, o Gott, deine Gnade, die uns leitet und führt. Und allen Trägern deines Wortes, o Herr, bitte, schenke du Weisheit. Verständnis, o Herr,
und
Gott, und offenbare du dich selbst in Wort, in Werk und Tat. Mein Gott, wir bitten es um deines Namens willen. Wir danken dir auch für diese Gelegenheit,
mein
die wir hier
Gott,
hatten
mein Gott.
Und haben immer wieder. So bitten wir dich aber auch, ich bitte dich, Herr, hilf uns, hilf
Gott.
Mir, dass wir, wenn wir zusammenkommen vor deinem Angesicht, o Herr, auf der Stätte, o Herr, oder an die Stätte, die du uns bereitet hast, da wir dein Wort hören dürfen, dass wir in Ehrfurcht, in Andacht, o Herr, im Gebet verweilen, bis du zu uns redest durch dein Wort. O Gott, bitte tu es in jedem Einzelnen. Ich danke dir auch, für dieses Wochenende, dass du es getan hast. O Herr, sei gnädig und verbleibe mit uns und leite du alle zur Ehre deines Namens in alle Wahrheit. Amen.
Amen. Brüder und Schwestern, habt ihr es angenommen? Sagt Amen.
Amen.
Dann singen wir noch Lob, Ehre und Preis, nicht? Ja. Amen. Amen. Wir können ruhig sagen, er hat uns gesegnet. Amen. Amen.